Mission und Vision, keine Mission ohne Vision, ohne zu wissen, wofür es uns überhaupt gibt, ohne zu wissen, wie es in dieser Welt eigentlich aussieht, ohne zu wissen, was Gott eigentlich von uns will. Ein paar Gedanken zur Lage, in der wir uns befinden in Deutschland. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Bindekraft von Unternehmen nachgelassen hat. Ich merke das ja bei mir selber. Ich kaufe nicht mehr immer da, wo ich immer gekauft habe, sondern ich kaufe da, wo es am günstigsten ist. Das Internet macht das möglich. Die Bindekraft von Marken lässt nach. Ich kaufe nicht mehr einfach, was ich immer schon gekauft habe. Ich kaufe das, was gerade am günstigsten ist. Die Bindekraft von Institutionen und von Organisationen lässt rapide nach. Ich wähle nicht mehr so einfach, was ich immer gewählt habe. Meine Oma und mein Opa haben früher immer gesagt, wir haben immer SPD gewählt, wir sind kleine Leute. Das würde heute keiner mehr sagen. Die Bindekraft von Institutionen und Organisationen lässt nach. Parteien, Gewerkschaften und Kirchen, alle verlieren Mitglieder. Wir sitzen alle im selben Boot. Beispiel Kirche. Im Jahr 2003 gab es in Deutschland noch rund 26 Millionen Evangelische. 26 Millionen 2003, das war vor 8 Jahren. 2030, das wird in 19 Jahren sein, wird es nach den Prognosen der evangelischen Kirche in Deutschland noch 17 Millionen Evangelische geben. Das ist, naja, schon ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was 2003 da war, aber nicht viel mehr. 17 Millionen Evangelische, die meisten von uns werden das wohl noch erleben. 41,5% dieser Kirchenmitglieder sind dann älter als 60 Jahre und zahlen dann auch keine Kirchensteuer mehr. Die Kirchen sind in hoher Alarmbereitschaft. Sie haben zurzeit noch 233.000 Mitarbeiter. Die sind dann aber nicht mehr bezahlbar. Und es gibt 21.000 Kirchen und Kapellen in Deutschland. Die sind dann nicht mehr zu halten. Es verändert sich etwas in Deutschland. Es verändert sich rapide. Es verändert sich so schnell, dass wir es beinahe sehen können, von Tag zu Tag. Freikirchler müssen auch nicht ein bisschen geringschätzig auf die Kirchen gucken, weil die Situation in den Freikirchen ist nicht sehr viel anders und in den Gemeinschaften. Kein Wunder, dass man in der Kirche auf einmal auch wieder von Mission redet. Nicht nur deswegen, nicht nur wegen der Zahlen, nicht nur um Kirchensteuerzahler zu haben, aber auch ein bisschen deswegen. Eine Institution kämpft ums Überleben. Alle Institutionen kämpfen ums Überleben. Dazu kommt ein weiteres Phänomen in unserem Land, das Christentum verdunstet. Es verdunstet geradezu, im westlichen Europa zumindest. Meine Frau und ich, wir fahren seit Jahren in die Schweiz in Urlaub. In diesem Jahr ist mir das nochmal wieder neu aufgefallen. An beinahe allen älteren Häusern steht ein Segensspruch, steht ein Bibelspruch. Zu Herberg hier für kurze Zeit, die Heimat ist die Ewigkeit. Auch an Häusern, die kaum 100 Jahre alt sind, zeigt, vor 100 Jahren war das noch allgemeiner Konsens im westlichen Europa. Die Bibel war noch allgemeiner Konsens. Der christliche Glaube war noch allgemeiner Konsens. Man kannte die 10 Gebote und man hielt sie für recht. Auch wenn man sie damals auch schon nicht unbedingt gehalten hat, aber man kannte sie wenigstens und man wusste, sie sind der Maßstab. Heute ist das christliche Abendland, das sogenannte christliche Abendland, längst ein Missionsland geworden. Man kennt die 10 Gebote nicht und das Evangelium schon gar nicht. Andreas Malessa erzählte mir neulich, seine Schwester ist mit einer guten Freundin in einer Aufführung der Matthäus-Passion gewesen. Und kurz bevor es losgegangen wäre, hätte die Freundin sich zu seiner Schwester geneigt und hätte gesagt, hör mal, Passion heißt doch Leiden, oder? Ja, hat die Schwester gesagt. Woran hat dieser Matthäus denn gelitten? Es gäbe viele, viele andere Beispiele zu erzählen und vielleicht kann der eine oder andere oder könnte die eine oder andere von Ihnen auch solche Beispiele erzählen. Das, was allgemein gut war, versteht man heute nicht mehr. Man versteht es, wenn man es versteht, manchmal falsch. Naja, daran kann man nichts ändern, sagen die einen. Das ist uns ja schon so prophezeit in der Bibel. Zumindest lesen sie das heraus. Man kann da nichts dran machen. Man kann da nichts dran ändern. Lasst uns uns zurückziehen und unsere Wagenburg und das bisschen, das wir noch haben, möglichst retten, möglichst bewahren. Die anderen sagen, nein, daran muss man was ändern. Man kann das nicht einfach so laufen lassen. Es geht um diese Welt, es geht um dieses Land, es geht um die Menschen, die Gott liebt. Es geht um die Menschen, für die Jesus gestorben ist. Wir müssen was ändern, aber manchmal wissen wir nicht so richtig, wie wir das anstellen sollen. Mission ist ein neues, wieder neu klangvolles und salonfähiges Wort geworden, wenigstens in der kirchlichen Landschaft. Aber Mission passt dann irgendwie nicht so richtig in die Gesellschaft, in der wir leben. In diese Zeit, die man die Postmoderne nennt. In der Moderne war noch klar, was oben und was unten ist und was richtig war und was falsch ist. In der Postmoderne gibt es kein oben und kein unten mehr, kein rechts und kein links mehr, kein gut und kein böse mehr, kein falsch und kein richtig mehr. Jeder kann sich seine eigene Wahrheit zurechtschustern. Das ist eine Reaktion auf die totalitären Regime, die es so Mitte dieses Jahrhunderts gegeben hat, auf den Sozialismus, auf den Nationalsozialismus. Jetzt gibt es gar keine Wahrheit mehr. Man traut keinem mehr, der irgendwo auftritt und sagt, ich habe die Wahrheit. Oder ich weise euch hin auf die Wahrheit. Die Leute sagen, ach ja, weißt du, das ist schön, dass es deine Wahrheit ist. Ich habe meine Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit. Lasst uns doch friedlich so miteinander leben. Der Grundsatz der Postmoderne ist Toleranz. Rühre mich nicht an, dann rühre ich dich nicht an. Und gegen diesen Grundsatz verstoßen wir natürlich ständig, wenn wir plötzlich von Mission reden. Wenn wir davon reden, wir wollen das, was uns wichtig ist, unter die Leute bringen. Wir wollen das mit anderen teilen. Wir bekommen natürlich nicht von überall Beifall. Das ist vielleicht auch nicht zu erwarten. Die Situation hat sich in Deutschland ein kleines bisschen verschärft, als vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren genau gesagt, ein Buch erschienen ist, das ich persönlich, ehrlich gesagt, am Anfang gar nicht so richtig ernst genommen habe. Dieses Buch heißt Mission Gottesreich und es räumt heftig und kräftig auf mit den sogenannten Evangelikalen, mit den Frommen hier im Land. Ein Buch, wie es vielleicht andere vorher auch schon gegeben hat. Das Neue ist allerdings daran, dass dieses Buch geschrieben ist von zwei Redakteuren der Tagesschau. Und diese beiden Redakteure, eine Frau, ein Mann, ziehen seitdem durch die Funkhäuser, weil sie haben überall Zugang. Sie kommen ja vom Norddeutschen Rundfunk, sie kommen von der Tagesschau und sie werden interviewt und sie sagen überall, wie gefährlich diese bösen Evangelikalen sind, die ständig das Wort Mission im Munde führen. Und wie gefährdet die Kirche ist, dass die nun auch schon dieses Wort übernommen hat. Seitdem geht's kräftig rund und ich kann Ihnen erzählen, als Allianzvorsitzender hat man ständig irgendwelche Interviews zu führen und muss irgendwas richtigstellen. Mal sind die Evangelikalen diejenigen, die die Macht anstreben in Berlin. Ich grinse dann immer so ein kleines bisschen in mich hinein und denke, wenn die wüssten, wie wenige wir sind und wie schwach wir sind. Wir und die Macht in Berlin, Entschuldigung. Mal prügeln Evangelikale ihre Kinder. Die gibt's ja möglicherweise auch bei uns, aber das ist doch nicht das, was uns ausmacht. Wir biegen doch unseren Kindern das Christentum und das anständige Benehmen nicht mit dem Krückstock oder mit dem Klöpperball. Aber irgendwie scheinen die Frommen ein bisschen gemeingefährlich zu werden. Vielleicht ist das allgemein ein Trend in dieser Welt zurzeit. Auf der einen Seite wächst die Religion. Die Religion ganz allgemein, gerade so extreme Bewegungen werden stärker. Die Religion gewinnt an Fahrt. Auf der anderen Seite wird die atheistische Bewegung stärker. Diejenigen, die sagen, das ist uns alles zu gefährlich, das wird uns alles zu eng und zu muffig. Wir glauben an keinen Gott, wir wollen frei sein. Und beide kämpfen gegeneinander, weltweit und beide haben ein bisschen Angst, die anderen könnten die Obermacht, die Oberherrschaft gewinnen dabei. Sind die Frommen gemeingefährlich geworden? Eine Volontärin von uns vom ERF war vor ein paar Monaten zu einem Volontärskurs in Hamburg auf einer Journalistenschule. Wir schicken unsere Leute dorthin, damit sie zusammen mit anderen Volontären aus ganz weltlichen, säkularen Zeitungen und Rundfunkanstalten das journalistische Handwerk auch nochmal von einer anderen Seite kennenlernen. Und sie sagte, ich bin gleich am ersten Abend angesprochen worden, als die Leute hörten, ich komme vom ERF, und eine sagte, ach, dann gehören Sie also auch zu diesen verfassungsfeindlichen Evangelikalen. Verfassungsfeindliche Evangelikale, was haben wir angestellt, dass wir plötzlich so gefährlich sind? Viele, viele Jahrhunderte oder Jahre oder Jahrzehnte hat uns keiner so richtig ernst genommen. Ein ehemaliger Staatssekretär hat mich neulich getröstet und hat gesagt, das ist vielleicht eine Folge eures Erfolges. Denn vielleicht hat man euch früher nicht so richtig wahrgenommen. Jetzt macht ihr so dicke Sachen, habt so einen dicken Sender, macht so ein dickes Pro Christo und ich weiß nicht was alles. Und das dringt alles in die Öffentlichkeit und wird wahrgenommen. Ich war vor einiger Zeit Gast in der ZDF-Talkshow Nachtstudio als Vertreter dieser gefährlichen Evangelikalen. Vielleicht habe ich manches schiefe Bild ein bisschen gerade gerückt. Jedenfalls sagte der Moderator hinterher zu mir, Sie bringen ja mein ganzes Bild von den Evangelikalen durcheinander. Was mag der nur für ein Bild gehabt haben? Und wer mag ihm dieses Bild vermittelt haben? Überhaupt der Begriff Evangelikal, man kann sich lange darüber streiten, ob der schön oder nicht so schön ist. Wir haben uns den selber gegeben, Anfang der 70er Jahre, weil sich einige abgrenzen wollten von der immer liberaler werdenden Kirche, damals wenigstens, und haben gesagt, evangelisch reicht nicht mehr, wir sagen jetzt evangelikal. Was eigentlich nur evangelisch auf Englisch heißt, evangelical. Also, jetzt werden wir ehrlich gesagt dieses Wort manchmal gerne wieder los, weil das so negativ besetzt ist, weil das in der Öffentlichkeit kaum noch positiv wahrgenommen wird, immer negativ. Aber man kann so einen Begriff ja nicht einfach wieder ablegen. Vor ein paar Monaten hatten wir eine Begegnung mit Angela Merkel, das war bevor ich das Interview mit ihr machen durfte, und da haben wir auch über die Evangelikalen gesprochen. Sie kommt ja aus einem evangelischen Pfarrhaus und ich habe ihr so unsere Schwierigkeiten mit diesem Begriff genannt und dass wir gar nicht so sind, wie einige mal sagen, dass wir sind. Und dann sagt sie, ich finde das gar nicht schlimm, evangelikal. Für mich ist das intensiv evangelisch. Und da habe ich gedacht, ach, vielen Dank, das nehme ich gerne mit. Wir sind intensiv evangelisch. Herr Peter zu den anderen gesagt, die mit uns waren, hätten wir dafür eine Werbeagentur beauftragt, wäre das sehr teuer geworden, diesen Begriff zu finden. Nun haben wir kostenlos mit dem Copyright der Bundeskanzlerin dieses Etikett intensiv evangelisch. Nicht streng evangelisch, ach, das hört sich so. Und auch nicht eng, sondern intensiv evangelisch. Wir nehmen das, was evangelisch eigentlich heißt, aufs Evangelium bezogen, ernst. Wir nehmen den Mann ernst, von dem das Evangelium kommt, Jesus Christus. Wir glauben daran, dass es Gott in dieser Welt ist, dass er in der Krippe in Bethlehem geboren ist, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er wiederkommt. Wir nehmen die Heilige Schrift ernst, sola scriptura, hat das Martin Luther genannt. Wir nehmen ihn ernst, solus Christus. Wir nehmen den Glauben ernst, sola fide, so hieß das bei Luther. Und wir nehmen die Gnade ernst, sola gratia, nur die Gnade. Das alles ist evangelisch. Wir sind intensiv evangelisch. Da freue ich mich drüber. Und wir haben ja auch keine Wahl, weil dieser Jesus hat uns in die Welt geschickt und hat gesagt, das, was ich in dieser Welt bin, die menschgewordene Mission Gottes nämlich, das seid ihr jetzt. Man erzählt sich die Geschichte, dass Jesus zurückgekommen ist in den Himmel und die Engel haben gefragt, ja, und wie geht das jetzt weiter unten auf der Erde? Ja, sagt Jesus, ich habe da Leute eingesetzt. Ja, sagen die Engel, aber du meinst aber nicht diese 11 da jetzt, die alle weggelaufen sind, bis auf einen am Kreuz? Doch, sagt Jesus, die meine ich, ah, das meinst du nicht ernst. Doch, sagt Jesus, das meine ich ernst, ich habe keine anderen. Diese 11, Das ist jetzt Christus in dieser Welt. Später waren es wieder 12. Die erste Gemeinde, das ist jetzt Christus in der Welt. Eure Gemeinde, das ist jetzt Christus in der Welt. Die Gemeinden zusammen, die ihn in der Mitte haben, das ist jetzt Christus in der Welt. Und so wie er von Gott in diese Welt geschickt worden sind, werden wir immer wieder in diese Welt geschickt. Er hat das eindrucksvoll gesagt, Matthäus am letzten, am Ende des Matthäus-Evangeliums, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich habe diese paar Verse lange nicht so richtig gemocht, als Kind nicht und als Jugendlicher auch nicht. Da stand immer Missionsbefehl drüber. Und ich habe mir nicht so gerne was befehlen lassen. Und ich glaube, das geht heute vielen Menschen auch noch so. Man lässt sich nichts gerne befehlen. Ja, sind wir denn auf dem Kasernenhof? Oder spielen wir in irgendeinem Bundesliga-Verein, wo der Trainer befiehlt, das ist, die Bundesliga-Vereine sind ja das letzte Herrschaftsgebiet der Diktatoren, außer im Nahen Osten und in der Elfenbeinküste und in Nordkorea oder sonst wo. Missionsbefehlen, ja. Aber das, was Jesus hier sagt, dass er uns schickt, dass er seine Leute schickt, ist ja eingerahmt in zwei Grundbedingungen. Erstens, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, der, der uns schickt, ist der, der alle Macht hat. Wir haben einen Freund an einflussreicher Stelle. Der hat alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da kommen die Gaddafis dieser Welt nicht mit. Und die Obamas und die Medvedevs auch nicht. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und am Ende steht, ich bin bei euch. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Der Christus Pantokrator, der Herrscher der Welt, spricht hier, der, der mitgeht. Wohin auch immer er uns schickt, er geht mit. Nein, mehr noch, er ist schon da. Wo immer wir hinkommen, er ist schon da. Er ist ganz oben, wirklich ein Freund an einflussreicher Stelle. Und er ist ganz unten, er ist in der Krippe, er ist am Kreuz, er ist auf dem Boden, er ist da, wo er seinen Jüngern, wo er uns die Füße wäscht. Dieser Christus hat uns das Evangelium anvertraut. Und dieses Evangelium und seine Liebe, die sollen wir nun in diese Welt tragen, mit Wort und Tat. Mission ist immer beides. Mission heißt nicht nur reden, Mission heißt auch leben, Mission heißt auch tun. Mission ist immer Evangelisation und Diakonie, so wie Christus in dieser Welt gelebt und gelehrt hat und wie er geheilt hat und wie er für Menschen da war. Das Evangelium ist keine Geheimlehre, es muss unter die Leute. In dieser ZDF-Sendung, von der ich gerade erzählt habe, war auch die Leiterin des Niedersächsischen Missionswerks da, dem schönen Namen Martina Helmer Pham Suan. Ist mit einem Vietnamesen verheiratet, die sagte den Satz, wir Christen haben Gottes Liebe erfahren und das müssen wir weitersagen, in Wort und Tat. Wir haben Gottes Liebe erfahren und das müssen wir weitersagen. Geht doch gar nicht anders. Amen, kann man da nur sagen. Amen, in Wort und Tat predigen und helfen, das ist unsere Mission, das war die Mission Jesu. Und vielleicht findet man manchmal auch Verbündete, wo man sie gar nicht erwartet. Gestern Abend zum Beispiel sagte in der NDR-Talkshow Elke Heidenreich, ich bin immer missionarisch unterwegs. Alles, was ich toll finde, muss ich den anderen Leuten doch sagen. Ich dachte, schön, ich meine, sie ist nicht in Sachen Evangelium missionarisch unterwegs. Aber alle möglichen Leute sind doch missionarisch unterwegs. Jede Partei ist missionarisch unterwegs. Jedes Unternehmen, das wirbt, ist missionarisch unterwegs. Es will andere Leute überzeugen von dem, was sie selber gut finden. Warum sollen wir uns darum verstecken? Wir haben die beste Nachricht aller Zeiten. Zwei Gedanken. Der erste Gedanke, Mission ganz klein. Gleich kommt noch der Gedanke, Mission ganz groß. Mission ganz klein. Mission fängt ja ganz klein und bescheiden an. Sie fängt an mit Beziehungen. Es fängt damit an, dass ich mich hineinwage in das Leben von anderen Menschen, indem ich ihre Welt kennenlerne oder indem ich ihnen gestatte, in mich, in meine Welt hineinzukommen und meine Welt kennenzulernen. Ohne läuft nichts. Wir müssen Beziehungen wagen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin viel unterwegs oder dauernd unterwegs. Und wenn ich nicht unterwegs bin, bin ich im Büro oder ich bin zu Hause und müde. Die Beziehungen pflegt meine Frau. Es ist gut, dass die wenigstens da ist und Beziehungen zu Nachbarn und so hat. Wenn ich keine Beziehungen habe zu meinen Nachbarn, muss ich die doch nicht mal irgendwann einladen in eine Zeltorganisation oder zu Pro Christ, weil die sagen, die reden ja sonst auch nicht mit uns. Und wieso kommen die jetzt plötzlich und wollen uns zu irgendeiner Veranstaltung einladen? Ich muss Beziehungen wagen. Mich macht mit immer ein bisschen unruhig, dass im Neuen Testament steht, Jesus wäre ein Freund der Zöllner und Sünder gewesen. Mich macht das immer unruhig, weil ich immer überlege, wo sind denn wohl in meinem Freundeskreis Zöllner und Sünder? Ich habe in meinem Freundeskreis nur brave Christenmenschen. Und überlegen Sie mal, wen Sie zu Ihren Freunden zählen. Würden Sie bereit sein, Menschen Ihre Freunde zu nennen, die keine Christen sind? Jesus, ein Freund der Zöllner und Sünder. Einer der alten Kirchenväter, Clemens von Alexandria, hat mal auf die Frage gesagt, was würdest du machen, wenn du einen jungen Menschen zu Christus führen möchtest? Ich würde ihn ein Jahr bei mir wohnen lassen. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich ihm mal ein Buch gebe. Einen Menschen ein Jahr bei mir wohnen lassen, das heißt Tisch und Stuhl und Sofa und Fernseher und Fernbedienung vielleicht sogar teilen. Ich habe diesen Satz vor einiger Zeit in Schwaben zitiert. Da kam hinterher eine Frau zu mir und sagte strahlend, als sie das gesagt haben, haben mein Mann und ich uns angeschaut. Und jetzt wussten wir es. Thorsten bleibt bei uns. Dann hat sie mir kurz die Geschichte erzählt. Thorsten ist ein Freund ihres Sohnes, der vor einiger Zeit bei ihnen eingezogen war, weil es zu Hause unerträglich geworden war. Und sie sich immer überlegt haben, was machen wir denn jetzt mit Thorsten auf die Dauer? Und dann wurde ihnen das klar, Thorsten bleibt bei uns. Anderen Menschen ein Zuhause bieten, eine Heimat bieten. Das ist Mission. Menschen Leben helfen, Leben und Glauben helfen. In unserem CVM in Wetzlar unterstützen wir seit vielen Jahren eine Arbeit in Südafrika unter den Farbigen. Die Farbigen sind die, die früher nicht weiß genug waren und die heute nicht schwarz genug sind. Die Mischlinge, die Colored People, Menschen, die immer zwischen den Stühlen sitzen. Da gibt es einen Baptistenpastor, der hat vor Jahren angefangen, weil da die Straßenkinder waren, die kein Zuhause hatten, die bei sich aufzunehmen in der Kapelle. Und er hat die dann in seiner heiligen Kapelle schlafen lassen und wohnen lassen. Und dann wurden das immer mehr. Und Pastor Burgers wurde der Vater von ganz vielen Straßenkindern. Und sorgte dafür, dass sie zu essen kriegten, dass sie zur Schule gingen. Er hat sogar dafür gesorgt, dass einige studieren konnten. Einige sind heute Pastoren geworden. Da ist einer zum Vater für andere geworden. Und die Mission Christi in dieser Welt ist konkret geworden. Da ist einer ein Mensch für andere Menschen geworden. Da wurde Christus konkret für andere Menschen. Das geht natürlich nur, weil andere ihm geholfen haben, weil andere ihm Geld zur Verfügung gestellt haben. Wir sammeln, wie gesagt, in unserem CVM regelmäßig dafür. Und ich denke immer, ach, es ist ja so viel leichter, da 10 Euro zu geben, als auch so etwas zu tun, als ein Kind oder mehrere gleich bei mir wohnen zu lassen. Aber vielleicht geht's nicht einfacher. Leben teilen. Vielleicht geht's nicht billiger. Vielleicht geht's nicht preiswerter. Leben teilen. Nur wer das Leben teilt, kann irgendwann auch den Glauben teilen. Mission ganz klein. Es fängt ganz klein an. Vielleicht fängt es in der eigenen Familie an. Aber dann auch Mission ganz groß. Mission bleibt ja nicht in den kleinen Beziehungen unseres Lebens stecken. In anderen Ländern ist man sehr viel offensiver, was die Mission angeht. In China zum Beispiel gibt es eine Bewegung seit einigen Jahren, die heißt Back to Jerusalem. In China gibt es, man weiß nicht so ganz genau, zwischen 80 und 150 Millionen Christen, vielleicht auch ein paar mehr, ich weiß nicht, was Open Doors für eine Zahl hat. Man weiß es so ganz genau nicht, weil man die nicht so genau zählen kann. Die meisten treffen sich in Hauskirchen. Und diese Christen haben den Plan, irgendwann, wenn hier wieder, wenn ein bisschen Religionsfreiheit herrscht, wenn wir Freiheit haben in unserem Land, dann schicken wir Missionare aus. Missionare, die von alle Länder bereisen, zwischen China und Jerusalem. Alle Länder, in denen Menschen leben, die zum Buddhismus gehören, zum Islam gehören, zum Hinduismus gehören. Ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Viele, viele kleine, schwarzhaarige, chinesische Missionare, die das Evangelium zu den Menschen bringen. Dahin, wo wir auch ein paar Missionare hingeschickt haben, aber eben nur ein paar. Wir müssen missionieren. Wir müssen missionieren für die anderen, für die Menschen in dieser Welt, die das Evangelium so dringend nötig haben. Für die Menschen, die ja nicht glücklich sind mit den Religionen, unter denen sie leben, weil diese Religionen oft Religionen der Angst sind, die sie nur drücken. Okay, manchmal wird das Christentum auch dazu eingesetzt oder ist es eingesetzt worden, um andere Menschen zu unterdrücken, um Menschen Angst zu machen. Nur das ist nicht mehr das Evangelium gewesen. Das Evangelium macht keine Angst, das Evangelium unterdrückt keine Menschen, es bedrückt keine Menschen, das Evangelium befreit Menschen. 2007 ist bei uns ein Buch erschienen im Radius Verlag von Fulbert Stefensky. Fulbert Stefensky war eine Zeit lang mit Dorothea Sölle befreundet, gehört also traditionell nicht unbedingt theologisch auf die Seite der Evangelikalen, schreibt aber unglaublich gute Dinge, wenigstens heute. Als Religionspädagoge und Theologe hat an der Universität in Hamburg gelehrt. Einen Satz oder zwei will ich mal vorlesen aus diesem Buch. Wir leiden daran, dass so wenige Gruppen leidenschaftliche Ideen vertreten. Wir leiden daran, dass niemand missioniert. Mission ist die gewaltfreie Selbstrepräsentation und Unverborgenheit der Kirche. Religiöses Selbstbewusstsein und Mission sind nicht voneinander zu trennen. Wer von etwas überzeugt ist, zeigt sich in seinen Überzeugungen. Der Geist stirbt, wo er sich verbirgt. Christen werden zu Christen, wenn sie sich als Christen zeigen. Man wird der, als der man sich zeigt. Was sich verbirgt, stirbt. Wahnsinnssätze. Das heißt, es geht bei der Mission nicht nur um die da draußen. Es geht auch um uns selber. Vielleicht ist das ein Teil unseres Problems, dass wir ständig im eigenen Saft schmoren und unsere eigenen Probleme, unsere kleinen und großen Probleme für die größten Probleme der Welt halten. Während andere Menschen in anderen Teilen der Welt buchstäblich zugrunde gerichtet werden. Vielleicht ist das ein Teil unseres Problems, dass wir nicht mehr missionieren, dass wir das Evangelium nicht mehr zu den Menschen bringen. Was sich verbirgt, stirbt. Stirbt die Kirche jetzt als die Gemeinschaft der Gläubigen in Deutschland? Stirbt sie auch deswegen, weil sie sich viel zu lange verborgen hat? Oder weil sie immer noch wieder dabei ist, sich zu verbergen? Und ich will dabei nicht auf andere zeigen. Ich zeige dabei auf mich selber. Ist das das Geheimnis der Christen in China, dieser Kirche, die wächst, obwohl sie in vielen Teilen nach wie vor unterdrückt wird, obwohl es gefährlich ist? Ich habe vor ein paar Monaten eine Sendung gemacht auf der Wartburg. Ich habe eine Senderei, die heißt Wartburg-Gespräche. Da ging es um das Thema Überleben in der Diktatur. Da war auch Markus Rohde dabei von Open Doors. Wir haben gesprochen über die Diktatur in der ehemaligen DDR, wir haben gesprochen über die Diktatur des Nationalsozialismus und Markus Rohde, der ab und zu mal in Nordkorea gewesen ist, hat davon erzählt. Margaret Meyer fährt in wenigen, darf man das sagen hier öffentlich, fliegt in wenigen Wochen dorthin nach Nordkorea. Eine Situation, die kann man sich nicht vorstellen, man kann sich dieses Land schon gar nicht vorstellen. Und man kann sich nicht vorstellen, wie diese Christen, die dort sind, leben. Und da weiß man nicht so ganz genau, wie viele das sind, weil in Nordkorea ist es geradezu lebensgefährlich, Christ zu sein. Markus Rohde erzählt, da stehen überall so Statuen von Kim Jong-il, dem aktuellen Diktator, der wahrscheinlich bald abtreten wird. Und vor diesen Statuen hat man sich zu verneigen. Das machen die Christen nicht. Und die wandern zum Teil dafür in Arbeitslager und in schlimmere Städten. Aber sie machen das. Sie machen das. Ich habe Markus Rohde gefragt, warum machen die das denn? Er sagte, die haben Hoffnung auf die Ewigkeit. Die haben Hoffnung auf den Himmel. Die sind nicht zu Hause. Die wissen, sie sind nicht zu Hause in diesem Land. Sie sind zu Hause im Himmel. Und ich habe mich hinterher gefragt, haben wir diese Hoffnung vielleicht ein bisschen beiseite geschoben? Die Hoffnung auf den Himmel, die Hoffnung auf die Ewigkeit, haben wir es uns viel zu gemütlich eingerichtet in dieser Welt, dass wir, ja, wir werden in kein Arbeitslager geschickt, wenn wir uns als Christen bekennen, aber dass wir trotzdem oft so verschämt zu Boden gucken? Dabei müssen wir uns ja nicht jetzt großartig was vornehmen, wir müssen uns nur an die Mission Gottes hängen, wieder neu an die Mission Gottes hängen, der sich aufgemacht hat zu den Menschen. Mission treiben heißt sich ihm anschließen und seine Liebe in die Welt bringen und damit Hoffnung, Frieden und Zuversicht, Vergebung der Schuld, ewiges Leben, kostbarste Kostbarkeit mit Wort und Tat, mit Menschen und Medien. Ja, auch mit Medien, das muss ich natürlich sagen. Das ist ja gar keine neue Entdeckung. Was wäre wohl aus der Reformation gewesen, geworden ohne Gutenbergs, ne, nicht Gutenbergs, Gutenbergs. Das war jetzt ein peinlicher Versprecher. Ohne Gutenbergs Druckerpresse, ohne den Maler und Verleger Lukas Cranach, der seine Werke in alle Welt verbreitet hat. Wie sähe es heute weltweit aus mit dem christlichen Glauben, wenn es keine christlichen Radiosendungen gäbe, keine christlichen Fernsehsendungen gäbe, keine Informationen im Internet gäbe? Wir senden zusammen mit unserem Partner TWR christliche Programme zurzeit in über 200 Sprachen rund um die Welt. Und die Programme kommen manchmal dahin, wo noch nie ein Missionar überhaupt jemals hingekommen ist. Und komischerweise, irgendwie haben sie alle ein Radio. Ein Fernseher haben sie noch lange nicht, aber ein Radio haben sie alle. Vor der Zeit erzählte mir ein Missionar, der ist im Nordosten Indiens tätig, dass er zu einem Stamm musste, der da noch so lebt wie im Mittelalter, splitterfasernackt. Also in Indien, in Deutschland war man damals auch nicht splitterfasernackt, weil es hier immer schon zu kalt war, aber in Indien geht das. Und er sagte, ich bin mit ein bisschen mulmigen Gefühlen losgegangen. Da war noch nie ein Missionar gewesen und ich bin dorthin gekommen und da kamen mir schon die ersten entgegen und liefen dann wieder weg und dann riefen sie wohl den Häuptling und dann kam irgendwann der Häuptling auf mich zu, alle splitterfasernackt und sie werden es nicht glauben, sagt er, der Häuptling hatte ein Radio im Arm. Und der Häuptling machte ihm klar, dass sie Christen sind in diesem Dorf. Christen geworden durch Radiosendungen. Und jetzt froh waren, dass nun endlich mal einer kam, dem sie Fragen stellen konnten. Im Radio konnten sie zwar auch Fragen stellen, aber das antwortete nicht immer so richtig. Medien, aber auch Menschen. Nicht nur Medien, aber Menschen. Beides gehört zusammen. Aufbrüche. Weltweit gibt es Aufbrüche. Menschen finden zu Christus. Wie geht's bei uns weiter? Ein kleiner letzter Ausblick. Manchmal denke ich an ein Wort von Martin Luther und das macht mich nachdenklich und traurig. Dieses Wort heißt, Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht wieder dorthin zurückkommt, wo er einmal gewesen ist. Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht wieder dorthin zurückkommt, wo er einmal gewesen ist. Hier bei uns ist er gewesen. Schon mehrfach. Wir sind das Land der Reformation. Und es hat Aufbrüche, es hat Erweckungen gegeben. Ich habe diesen Satz neulich einem indischen Freund gesagt, der mich besucht hat. Und dann lächelte er mich freundlich an. Mein Freund Samuel Salomon. Er hat mir schon ein paar Mal gesagt, wie dankbar sie sind, weil sie sind nur dadurch Christen geworden, dass deutsche Missionare damals zu ihnen gekommen sind. Und als ich ihm diesen Satz sagte oder das so einigermaßen versuchte, auf Englisch zu übersetzen, da sagte er, ach, mach dir mal keine Sorgen, wir verdanken euch so viel, jetzt kommen wir und helfen euch. Jetzt kommen wir und helfen euch. Und er war gleich am Abend bei einer Veranstaltung mit jungen Leuten, zum zweiten Mal schon. Er sagte, gestern Abend waren über 100 schon da und nicht wenige sind zum Glauben gekommen. wie gut, dass wir uns helfen können, dass Allianz auch nicht nur bedeutet, der eine hilft dem anderen mit seinem Apfelbäumchen nebenan, sondern dass der Garten Gottes ein weltweiter Garten ist. Wir waren die ein sendendes Land, vielleicht sind wir jetzt ein empfangendes Land, vielleicht brauchen wir jetzt die Christen aus Indien, die Christen aus Afrika, die Christen aus China, dass sie zu uns kommen und uns davon erzählen, wie gut das Evangelium ist. Das Evangelium, das unsere Vorfahren einst zu ihnen gebracht haben. Gott fällt immer noch mal wieder was ein. Gott hat immer noch mal wieder einen Plan, hat Conny vorhin gesagt. Gott hat immer noch mal wieder eine Idee. Keine Sorge. Gott hat immer noch mal wieder eine Idee. Wir müssen nicht auf den Boden schauen und sagen, ach ja, hier wird das sowieso alles nichts. Es kommt neues Leben, wenn wir es denn zulassen, wenn wir denn darum beten und wenn wir in unseren Gemeinschaften dafür offen sind. Mission Gottes. Menschen werden davon erreicht, atmen auf, streifen die Lasten von den Schultern, spüren festen Boden unter den Füßen, üben den aufrechten Gang ein, bekommen einen Blick für die Welt und für andere Menschen, schreiben sogar wunderbare Lieder dann für andere, die hier auf der Bühne gesungen werden. Mission ist sowas wie der Staffellauf des olympischen Feuers. Einer hat es bekommen und weitergegeben und der auch und der an die und die an die. Und so geht das Evangelium um die Welt und kommt vielleicht auf geheimnisvolle Weise auch wieder bei uns an. Und die Welt wird ein bisschen heller und das Leben wird ein bisschen wärmer. Und wir werden wieder ein bisschen mehr wir.